Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Wahrscheinlich wünschen wir uns alle immer mal wieder Momente, in denen wir niemanden sehen müssen. Und manchmal auf sich selbst gestellt zu sein, sich selbst zu beweisen, das ist ja auch nicht immer ganz schlecht. Aber ganz alleine mit dem Schlitten zum Südpol über mehrere Wochen ohne andere Menschen und Unterstützung, das kann sich wahrscheinlich nicht jeder vorstellen. Die Extremsportlerin Anja Blacher hat sich diese Herausforderung gestellt und wird uns heute davon berichten. Guten Morgen, Frau Blacher.
Schönen guten Morgen.
58 Tage waren Sie alleine im Eis unterwegs. Wie lange haben Sie gebraucht, um sich an viele Menschen dann wieder im Anschluss zu gewöhnen?
Ich habe mich tatsächlich nach dieser langen Zeit alleine eine Art Dekompressionszeit genommen. Ich bin am Südpol angekommen nach der erfolgreichen Expedition und dort ist ein kleines Camp, wo ich in Empfang genommen wurde mit Menschen, die eben auch den Sommer über in der Antarktis verbracht haben, eben in anderen Setting, anderen Zielen und Aufgaben. Und da habe ich mir ganz bewusst ein paar Tage genommen, um wirklich nur mit diesen Menschen dort zu sprechen und meine Eindrücke und Erinnerungen und Erlebnisse zu verarbeiten, bevor ich dann in das nächstgrößere Camp und wieder zurück in die Schweiz geflogen bin.
Wo Sie leben in der Schweiz, ist Ihnen denn eigentlich irgendwas dann, als Sie dann tatsächlich in der Schweiz waren, an der Zivilisation wieder aufgefallen, als alles so auf Sie eingeströmt ist, was Sie vorher vielleicht gar nicht bemerkt haben?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man, wenn man ganz lange eben im Eis, im Schnee unterwegs ist, jede Art von Organischem fehlt. Und somit war es ganz intensiv für mich, wieder Gerüche von beispielsweise Pflanzen und dergleichen wahrzunehmen und zu erleben. Und es waren diese ganz selbstverständlichen Eindrücke, die man ja im Alltag gar nicht so bewusst wahrnimmt, die dann wieder einen starken Effekt auf mich hatten. Neben natürlich der Freude über fließend Wasser, Heizung und dergleichen.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Extremsportlerin Anja Blacher, die sich als erste Frau von der äußeren Küste der Antarktis auf den Weg gemacht hat, alleine auf den Weg gemacht hat zum Südpol. 58 Tage war sie unterwegs. Das ist jetzt für mich eben mal so schnell dahingesagt. 58 Tage. Wie lang oder wie kurz haben sich diese 58 Tage für Sie angefühlt?
Mal länger, mal kürzer. Ich denke, jeder kennt es, wenn etwas Spaß macht, wenn man mit irgendwas gut vorankommt, wenn Abwechslung dabei ist, dann vergeht die Zeit wie im Fluge. Und dann gibt es die Momente, wo man sich quält, wo man sehr viel Mühe hat, voranzukommen und wo wirklich jeder einzelne Schritt eine Überwindung ist und wo die Zeit schier nicht vergehen will. Und so hatte ich wirklich Tage dabei, wo ich meine Zeitetappen, die ich mir gesetzt hatte, schnell mal überschritten hatte, ohne rechtzeitig auf die Uhr zu schauen und zu sehen, dass ich eigentlich schon eine Pause eingeplant hätte. Und gerade am Ende hin gab es dann auch mal Momente, wo ich gesehen habe, dass ich dreimal in einer Minute auf die Uhr schaute und da wusste ich, jetzt ist gerade irgendwas nicht ganz so, wie es laufen sollte.
Wie viel Strecke haben Sie sich immer vorgenommen? Wie viel Strecke haben Sie am Tag zurückgelegt?
Ich habe die Etappen etwas gestaffelt aufgebaut, um dem Körper am Anfang eine Eingewöhnungszeit zu geben, um in den Rhythmus und die Routine reinzukommen. Und die dann nach hinten raus immer länger gezogen und etwas ans Terrain angepasst. Ich hatte Passagen dabei, wo ich dann eben auch durch Gebirgszüge musste, wo man natürlich nicht so viel Strecke schafft. Aber insgesamt waren es rund 24 Kilometer, die ich pro Tag geschafft habe, also etwas mehr als ein Halbmarathon.
Ich habe ja von den Langlaufskiern gesprochen. Was hatten Sie noch dabei?
Ich hatte rund 40, 45 Kilo an Ausrüstung dabei. Also Langlaufskier waren eins. Natürlich der Schlitten, in dem ich alles verstaut habe, das Zelt, in dem ich geschlafen habe mit Schlafsack. Eine ganze Menge Brennstoff, damit ich natürlich Schnee zu Wasser aufkochen konnte. Hat auch immer noch ein bisschen mit der Wärme abends geholfen und morgens. Ja, und neben der Ausrüstung kam dann noch eine ganze Menge an Essen dazu. Das war eigentlich das Groß der Ausrüstung in meinem Schlitten.
Was haben Sie da als Essen mitgenommen? Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt ja wahrscheinlich nicht so eine normale Dose aus dem Supermarkt gewesen.
Genau, für mich war es ganz wichtig, dass es möglichst viele Kalorien auf wenig Gewicht hat. Und so habe ich viel gefriergetrocknetes Essen gegessen, was man dann ganz einfach mit kochendem Wasser aufkochen kann. Und dieses Essen mit Dingen angereichert, wie sagen wir mal Kokosnussmilchpulver oder pulverisierter Butter auch Nüsse sind sehr gesund, haben viele Kalorien. Ein bisschen Schokolade hier und da kann auch nicht schaden. Und so kamen dann die Kalorien doch gut zusammen.
Für mich wäre es ja schon unter normalen Bedingungen unvorstellbar, 1400 Kilometer mit den Skiern zurückzulegen. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet, auf diese körperliche Herausforderung?
Die Vorbereitung bestand zum einen in wirklich einem Training. Ich war erst in Norwegen, wo ich das allererste Mal gelernt habe, wie man auf Langlaufskiern und mit Schlitten umgeht und wie man das Zelt aufbaut und die Sachen repariert, all diese praktischen Dinge. Und zusätzlich war ich noch in Grönland für 4 Wochen, wo ich eine Querung von Westen nach Osten von Grönland gemacht habe. Und da habe ich dann nochmal viele Routinen aufbauen können, viele Fragen stellen können an den Guide, der die Expedition geleitet hat, und viel gelernt. Da das aber natürlich nicht ganz reicht, insgesamt 5 Wochen für so eine Expedition zu trainieren, habe ich mich ein wenig in Zürich zum Deppen gemacht, indem ich ein paar alte Autoreifen zusammengebunden habe und mir um die Hüften gebunden habe und die Straßen hoch und runter gezogen habe, um das Ziehen von einem Schlitten zu simulieren.
Und was haben die Leute, die haben Sie einfach nur beobachtet oder sind Sie da auch durchaus mal angesprochen worden?
Es gab keine Trainingseinheit ohne lustige Anekdoten. Also vom Taxifahrer, der wirklich dachte, ich hätte ein Problem und mich irgendwohin bringen wollte, damit ich die Reifen nicht ziehen müsse, zum Polizeiauto, was mich einfach ausgelacht hat und angehalten hat, über die kleine Gesellschaft vom Restaurant, die angefangen hat, mich anzufeuern. Es war einiges dabei.
Wie ist das denn dann, völlig alleine da im Eis unterwegs zu sein, nur auf sich gestellt zu sein? Also ich kann mir vorstellen, da muss man ja psychisch schon sehr stabil sein, oder? Wenn da sonst irgendwie das Kopfkarussell losgeht und man niemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, dann bringt man sich da ja in eine sehr schwierige Situation.
Absolut. Also die Zeit alleine auf einer Expedition dazu zu nutzen, mit sich ins Reine zu kommen, mit seinem Leben ins Reine zu kommen und einen Selbstfindungsprozess zu durchgehen, das ist nicht die richtige Zeit. Man muss wirklich mit einem klaren Kopf, mit einem gestärkten Ich in eine solche Expedition starten, sonst zieht es einen runter, sonst ist es Ballast. Und für mich war es tatsächlich auch ein Teil des Reizes. Ich wollte das wirklich auch für mich machen und alleine erleben, weil ich so auch wirklich selbstbestimmt sagen konnte, hier verweile ich noch, hier schaue ich mir was an, hier gehe ich schneller, hier erlebe ich etwas und kann es einfach ganz ungefiltert nur für mich mitnehmen.
Aber womit haben Sie sich denn dann beschäftigt im Kopf die ganze Zeit? Also man kann das Denken ja nicht ausschalten.
Das stimmt, das Denken kann man nicht ausschalten. Ich war zum einen einfach viel mit dem Praktischen beschäftigt. Und zwar muss man, wenn man allein auf so einer Expedition ist, natürlich die ganze Zeit navigieren. Dann kommt dazu natürlich, dass man seine Tage planen muss, seine Vorräte sicher planen muss, seine ganzen Ressourcen haushalten muss. Und dadurch habe ich recht viel Zeit damit verbracht, einfach Kopf zu rechnen, auszurechnen, wie viele Kilometer ich gerade schaffe, wie viele Kilometer ich noch schaffen muss, wie viel Zeit ich dann habe, wie viele Stunden Schlaf ich dann bekomme und so weiter. Um dann immer wieder einen Checkpoint zu haben, liege ich im Plan, komme ich aus dem Plan raus. Dann beobachtet man natürlich auch die Natur, also auch, man sagt ja häufig, Eskimos haben so viele verschiedene Worte für Schnee. Es ist tatsächlich so, dass ich natürlich dann auch gelernt habe zu sehen, wie sind denn die unterschiedlichen Strukturen im Schnee, wie verhalten die sich und wo habe ich vielleicht auch bessere Laufeigenschaften, wenn ich etwas umgehe oder nicht umgehe. Ein kleiner Teil ist natürlich auch einfach eben, dass man doch über das Leben nachdenkt, über Freunde, Erlebnisse und sonstiges nachdenkt, das ist natürlich auch da.
Anja Blacher, wir wärmen uns kurz auf und ich bitte zu entschuldigen, dass die Leitung vielleicht ab und zu nicht ganz so gut ist, wie Sie es gewohnt sind. Anja Blacher ist gerade nicht mehr in der Antarktis, aber sie ist uns aus den Niederlanden zugeschaltet. Von daher knackt und rauscht es vielleicht ab und zu mal. Wir waren hier gerade schon mit Anja Blacher im ewigen Eis unterwegs. Sie hat uns erzählt, wie sie sich auf Skiern ganz alleine auf dem Weg zum Südpol gemacht hat. Auf ihrer Reise ist sie dann auch in einen Eissturm gekommen. So ein Eissturm, Frau Blacher, wie kann ich mir das vorstellen?
Tatsächlich recht ungemütlich, wie der Name schon vermuten lässt. Das war so, dass an der Küste, wo der Sturm aufgezogen ist, ein recht starker Wind geweht hat, der sich über mehrere Tage stärker und stärker aufgebaut hat, später Geschwindigkeiten von über 100 Kilometer in den Böen erreicht hat. Und es war nicht nur der Wind, der mir da ins Gesicht fegte, sondern sehr unangenehm eben ein noch recht feuchter wegen der Küstennähe Schnee, der hat mir dann im Endeffekt das Gehen extrem erschwert. Also ich bin gegen quasi horizontal von vorne links wehenden Schnee gelaufen und musste dann schauen, dass ich eben trotzdem auf Spur bleibe, dass ich trotzdem vorankomme. Denn Orientierung ist dann schwer zu haben. Man sieht bei solchen Wetterbedingungen eigentlich auch den Horizont nicht mehr. Ich habe den Himmel nicht gesehen. Ich konnte nicht unterscheiden, wo der Boden ist, wo der Himmel ist.
Wie gerät man da nicht in Panik?
Naja, das kann tatsächlich schnell passieren, dass man in Panik gerät. Also gerade in diesen Momenten, wo man das Zelt auf- und abbaut und man genau weiß, wenn da etwas schief geht, ist das hier meine eigentliche Sicherungsleine, dieses Zelt, was mir Schutz gibt. Und eben in einem solchen Sturm kann das Flugzeug, was einen in anderen Situationen retten könnte, eben nicht fliegen und einen nicht retten. Und für mich war es daher wichtig, mich darauf zu besinnen, dass ich ja all die Handgriffe, all die Bewegungsabläufe, all die Dinge, die es braucht, um meine Sachen zu sortieren, um das Zelt aufzubauen, um eben Ski zu fahren, konnte. Dass ich diese Routinen etabliert hatte, dass ich wusste, wie alles geht, wie die Handbegriffe funktionieren und mich dadurch dann nicht habe in Panik versetzen lassen und nichts schneller oder anders gemacht habe, als ich es normalerweise machen würde.
Und wenn Sie sagen, im Notfall wäre das Flugzeug gekommen und hätte Sie da rausgeholt, wenn jetzt nicht gerade ein Eissturm tobt. Das heißt, Sie standen also auch in Kontakt mit anderen Menschen.
Ganz genau. Ich hatte alle 24 Stunden einen Sicherheitscheckpoint, wo ich mich bei einer Unternehmung gemeldet habe, die das Sicherheitskonzept für mich auch erarbeitet hat und mit der Logistik geholfen hat. Und dort habe ich dann jedes Mal meine GPS-Koordinaten durchgegeben, dass sie dann auch im Fall, dass ich mich einmal nicht mehr melde, noch wissen, in welchem Radius ich mich ungefähr befinde und mich dann auch retten können.
Und wenn Sie jetzt das Weiß beschreiben, Sie haben vorhin schon erzählt, Sie seien wie ein Inuit unterwegs gewesen, der dann eben die verschiedenen Formen des Schnees auch wahrgenommen hat, wird das nicht trotzdem irgendwann öde und langweilig?
Ja, es gibt schon Tage, die sich einfach nur ziehen. Also manche Tage waren wunderschön, abwechslungsreich, vielfältig und einfach so, dass man rausschaut und einfach nur staunt und sich freut, dort zu sein. Und genauso gab es aber eben auch die Tage, wo ich dann mich wirklich überwinden musste und es zäh war und es langweilig war. Die sind nicht ausgeblieben.
Wie haben Sie sich da motiviert dann?
Eine ganz einfache Motivation ist zu wissen, ich habe begrenzte Ressourcen, ich habe nur eine gewisse Menge Essen dabei, ich habe nur eine gewisse Menge Brennstoff dabei und der antarktische Sommer hat auch ein Ablaufdatum. Das heißt, ich muss vorankommen, wenn ich diese Expedition zum Erfolg bringen will und jeder Schritt, den ich weiter nach vorne gehe, bringt mich hier schneller ans Ziel und gibt mir Sicherheit, dass ich es innerhalb meiner Ressourcen, die ich eingeplant habe, innerhalb der Zeitspanne, die eingeplant ist, schaffe. Und das ist doch ein sehr guter Motivator. Und natürlich dann auch einfach die Tatsache, dass ich mich ja ursprünglich auch wirklich für diese Expedition entschieden habe. Es gab niemanden, der mich dorthin geschickt hat, niemanden, der gesagt hat, mach das bitte, sondern ich bin selber zu dem Entschluss gekommen, dass es etwas ist, was ich machen will und habe sehr viel investiert. Und dann nur, weil mal ein Tag zäh ist, zu sagen, ach nee, macht man dann nicht. Und sich daran immer wieder zu erinnern und sich darüber bewusst zu werden, was für ein Privileg das ist, dass ich das für mich umsetzen konnte. Das hat mir dann auch wieder Motivation gegeben.
Gab es dann im Vorfeld Leute, die Ihnen das nicht zugetraut haben und die gesagt haben, lass das mal lieber bleiben?
Ja, klar. Ich denke, das sind zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist das Nicht-Zutrauen. Das andere ist das davon abraten. Das Nicht-Zutrauen, klar, ich war jetzt die erste Frau, die solo diese Strecke, die sehr lange Strecke und schwierige Strecke gemacht hat und vor mir diejenigen, die das schon mal solo gemacht haben, hatten große Mühen und Schwierigkeiten zum Teil und deswegen ist es auch durchaus berechtigt und in Ordnung, dass man das hinterfragt und deswegen musste ich auch viele Qualifikationen und Nachweise erbringen, bevor ich überhaupt die Zulassung bekommen habe.
Sie hatten ja auch eine Fahne dabei, auf der stand Not bad for a girl, almost impossible for everyone else. Also nicht schlecht für ein Mädchen, fast unmöglich für jeden anderen. Was wollten Sie damit ausdrücken?
Ich wollte eben genau darauf hinweisen, dass man sich nicht davon abhalten lassen sollte, was vielleicht an Denkmustern besteht, was vielleicht an typischen Stereotypen man im Kopf hat, wenn man an bestimmte Aufgaben, sei es bei Expeditionen oder auch anderswo, denkt. Also dass man nicht groß, stark, männlich sein muss, um eine solche Expedition erfolgreich machen zu können, sondern dass das auch eben mit anderen Mitteln geht oder mit anderen Voraussetzungen geht, weil man eben die richtig einsetzt oder wenn man eben darüber hinwegkommt, dass es nur auf eine Art und Weise eine richtige Qualifikation gibt. Und somit war Not Bad for a Girl wirklich so der Hinweis mit dem Augenzwinkern darauf, dass man einen Schritt weiter denken muss und nicht nur an das Offensichtliche, wenn man überlegt, wer kann eigentlich was für Dinge schaffen.
Wie war denn dann der Moment, als Sie am Südpol angekommen sind?
Das war für mich ein Moment von Wehmut und Erleichterung. Erleichterung, weil ich wusste, ich habe es geschafft. Und es kommt jetzt nichts mehr in den Weg. Es kann jetzt nicht nochmal ein schwerer Sturm oder ein Unfall oder ein irgendwas passieren, was mich vom Ziel abhält. Und damit war ich einfach unglaublich erleichtert und froh, dass es geschafft war. Auf der anderen Seite ein wenig Wehmut, weil ich tatsächlich viele schöne Momente hatte und es eine sehr besondere Zeit war und die damit auch zu einem Ende kam und somit nur noch in meiner Erinnerung fortbestehen würde. Und es doch auch den einen oder anderen Moment gibt, wo ich dachte, es wäre schön, den irgendwie nochmal in Ruhe und ohne diesen Gedanken an, ich muss weiterkommen und ich muss zum Ziel kommen, einfach entspannt zu genießen. Und ja, so war das eben irgendwie ein sehr besonderer emotionaler Mix, dort anzukommen.
Extremsportlerin Anja Blacher ist unser Gast. Die Südpol-Expedition, von der wir gerade gesprochen haben, die war nicht die erste große mentale und körperliche Herausforderung. Anja Blacher ist auch bereits die jeweils höchsten Berge der 7 Kontinente bestiegen, die sogenannten 7 Summits. Woher kommt denn eigentlich die Faszination für die Berge?
Das kam für mich eher sehr zufällig. Ich war als Kind, als Jugendliche nie in den Bergen gewesen. Urlaub gab es eigentlich immer am Strand oder als Städtetrip. Und 2013 war ich dann das allererste Mal überhaupt draußen, wirklich campen und zelten und tracken. Das war ein sehr kurzer Track zu Machu Picchu. Aber es hat mir viel Spaß gemacht. Und als ich dann meinen nächsten größeren Urlaub geplant habe, 1,5 Jahre später, sollte es nach Argentinien gehen, habe ich dann geschaut, wo ich nochmal etwas Ähnliches machen könnte und bin dadurch dann auf den Aconcagua gestoßen, den höchsten Berg Südamerikas, und habe mich dort für eine Expedition angemeldet, eine Expedition zum Gipfel gemacht, hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Und da ist der Stein ins Rollen gekommen, dadurch kam dann auch alles Weitere.
Was ist es denn dann in dem Moment, was Sie antreibt? Warum wollen Sie da unbedingt hoch? Was geben Ihnen die Berge?
Für mich ist es zum einen das wirkliche Leben und Erleben der Natur und des Momentes. Also auf Expeditionen kann man unglaublich gut wirklich in der Gegenwart sein, im Moment sein und viel erleben, eine Intensität haben, die ich so im Alltag weniger habe, wenn ich die meiste Zeit eben am Laptop verbringe. Und zum anderen bin ich tatsächlich jemand, der schon zielgetrieben ist. Also ich tue mich schwerer damit, ich sag mal, Runden auf der Laufbahn zu laufen, als zu einem Gipfel hinzulaufen und zu einem greifbaren Ziel. Und an solche Herausforderungen dann eben anzugehen und zu meistern, ist für mich durchaus auch nochmal eine Motivation.
Was sind denn die wichtigsten Voraussetzungen für das Extrembergsteigen? Also Sie haben einen Bachelor in BWL und einen Master in Philosophie. Das klingt jetzt nicht wie die perfekte Grundausbildung für Extremsportler.
Was für mich immer hilfreich war, war eine solide Grundfitness zu haben, dass der Körper eben über einen langen Zeitraum eine gewisse Leistung bringen kann. Er muss zu keinem Moment eine Extremleistung erbringen, außer vielleicht am Gipfeltag, aber eben über einen langen Zeitraum wirklich. Und der mentale Aspekt ist auch nicht zu vernachlässigen, dass man eben den Willen behält, dass man das Durchhaltevermögen auch mentaler Art hat, dass man sich selber aber auch kennt und seine Grenzen einzuschätzen weiß. Die BWL hat mir sicherlich insofern geholfen, als dass sie mir geholfen hat, meine ganzen Planungen und Optimierungen jetzt gerade auch bei der Antarktis wirklich strukturiert anzugehen. Und die Philosophie, gut, der Stoizismus ist gerne herbeigerufen, gerade wenn es um Resilienz und um Durchhalten geht.
Die innere Ruhe.
Auch die innere Ruhe, ganz genau.
Sie waren ja dann auch auf dem Mount Everest und auf dem K2, dem zweithöchsten Berg der Erde, beide über 8000 Meter. Ich kann mir vorstellen, das ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Ja, absolut. Allein der Höhe wegen. Man spricht ab 8000 Meter ungefähr von der Todeszone. Das heißt, es ist ein Bereich, in dem der Luftdruck so niedrig ist, dass die Sauerstoffsättigung so gering ist, dass man nach einer gewissen Anzahl an Stunden ohne zusätzliche Sauerstoffversorgung durch beispielsweise Flaschensauerstoff unweigerlich sterben würde. Und brauchen auch unglaublich viel Zeit und Logistik. Also es sind jetzt auch nicht einfach nur eine Aufstiegs- und Abstiegstour, sondern man nähert sich dem Berg über viele Etappen, vom Für den K2 waren es allein schon 7 Tage bis ins Basislager, bis wir dort angekommen waren. Dann heißt es, die verschiedenen Lager am Berg sichern, die Route sichern, Sachen hochbringen, dass man dann eben in mehreren Etappen später hoch kann. Und dabei natürlich auch den Körper akklimatisieren, dass er sich immer mehr an die Höhe gewöhnt. Beim K2 gibt es über 8000 Meter noch den sogenannten Flaschenhals, wo auch einige Tragödien schon passiert sind.
Sie haben ja auch solche Tragödien miterlebt. Das heißt, Sie waren tatsächlich auch mit verunglückten Bergsteigern konfrontiert, habe ich gelesen.
Am K2 zum Glück nicht, beziehungsweise dort sieht man dann die Leichen nicht. Der Berg ist auch recht steil, sodass die meisten dann wirklich auch einfach direkt nach unten abrutschen. Am Everest schon, da ist das makaber genannte Rainbow Valley, so genannt aufgrund der bunten Bergsteigerklamotten. Und dort liegen tatsächlich noch die Leichen von nicht geborgenen Bergsteigern vergangener Jahre. Gewisserweise ein Mahnmal, wenn man am Gipfeltag dort lang geht. Und an meinem Gipfeltag am Everest ist tatsächlich auch ein Mensch, ein Bergsteiger gestorben, der weitergegangen ist, obwohl ihm auch davon abgeraten wurde und es dann, als er sich doch entschlossen hatte, abzusteigen, nicht mehr rechtzeitig geschafft hat, der Körper eben versagt hat an der Stelle.
Aber stellt man das dann nicht irgendwie in Frage, das, was man dann selbst so macht, weil man tatsächlich nochmal realisiert, wie gefährlich das ist?
Ja, ich denke, das ist nochmal ein guter Moment gewesen, um zu reflektieren, wie wichtig es ist, seine eigenen Grenzen richtig einzuschätzen, zu wissen, wann man umdrehen muss, wann man weitergehen kann, dass man dort nicht den Kopf über den Körper stellt, sondern schaut, dass eben beides in Einklang sind. Und dass man im Vorfeld genau diese Sicherheitskonzepte und Pläne macht und auch genau weiß, dass man andere Menschen achten muss, denn auf hoher Höhe wird man nicht klarer im Kopf, muss man einfach so sagen, und auch deren Ratschläge eben reflektieren muss. Und so habe ich auch immer noch großen Respekt vor unserem Bergführer, der am Everest auf dem 2. Höhenlager gesagt hat, ich muss umdrehen, ich bekomme selbst mit Flaschensauerstoff nicht genug Luft, um es bis zum Gipfel zu schaffen. Ich kann euch dort oben nicht helfen, ihr müsst da ohne mich weitergehen, ich muss nach unten absteigen. Das war natürlich eine harte Entscheidung und er war sicherlich von der bergsteigerischen Fähigkeit der absolut qualifizierteste von unserem Team, aber dann eben diese Stärke zu haben und zu sagen, es geht nicht, ich drehe um, weil mir mein Leben wichtig ist, das ist unglaublich wichtig und das wird einem in solchen Momenten nochmal sehr bewusst.
Aber Sie sind trotzdem weiter.
Davon, dass es dem einen schlecht geht oder nicht ideal geht, heißt es ja nicht, dass es mir davon schlecht geht. Das war ja ein personenbezogenes Risiko. Was es noch gibt, außer diesen personenbezogenen Risiken, gibt es noch die objektiven Risiken, die Naturgewalten. Und dazu gehört beispielsweise dann eben auch sowas wie die Schneebedingungen, die Lawinen auslösen können. Und das hat am K2 dazu geführt, dass der erste Gipfelanstieg, den alle versucht hatten, abgebrochen werden musste, über 8000 Metern. Und von den vielen Bergsteigern im Basislager 75% mindestens gesagt haben, das wird nichts mehr, die Lawinengefahr dort oben ist so groß, das probieren wir nicht noch ein zweites Mal. Wir geben auf, das ist dieses Jahr nicht sicher machbar. Und ich und 30 andere haben gesagt, wir warten noch. Es gibt noch eine Zeit vor der Monsunzeit, wo sich das noch ändern kann mit den Bedingungen. Und wir schauen, ob sich die Bedingungen noch mal ändern und ob es noch mal eine Möglichkeit gibt. Und die ist eingetreten. Und so hatten wir dann wirklich einen perfekten Gipfeltag. Aber das war ein objektives Risiko, was nicht personenbezogen ist und was man nochmal ganz anders bewerten muss als das personenbezogene Risiko.
Sagt Anja Blacher, die eben nicht so schnell aufgibt und tatsächlich alles versucht, um doch den Gipfel zu erreichen, so das Risiko dann irgendwie vertretbar ist. Gab es aber vielleicht dann doch mal Momente, wo Sie umgekehrt sind oder wo die Stimmung gekippt ist im Team, weil die Umstände zu schwierig waren?
Interessanterweise war der wahrscheinlich schwierigste Berg für mich selber, der Broad Peak, auch ein 8000 Meter Berg, den ich zur Akklimatisierung für den K2 bestiegen habe. Der Gipfelanstieg war wirklich ein bisschen wie bei den 10 kleinen Jägermeistern, wo noch alle bis ins Camp 1 gekommen sind. Auf dem Weg zum Camp 2 haben uns dann die ersten 2 Teammitglieder verlassen, weil die Akklimatisierung eben nicht ausreichend war. Und auf dem Weg über Camp 3 hat dann das dritte von uns 4 Teammitgliedern die Expedition abgebrochen, ist abgestiegen, dann ist einer von den Höhenträgern abgebrochen, dann ist etwas später der nächste von den Sherpas abgestiegen, weil er sich übergeben musste, nicht mehr klar kam. Und so waren wir dann hinterher nur noch zu viert im Team, der Bergführer, ich und zwei der Sherpas. Und für mich war die Situation dadurch, dass die schlechte Akklimatisierung und eine nicht vorbereitete Gipfelnacht sehr zehrend waren, so dass ich irgendwann dachte, wenn ich jetzt nicht mit einer Person hier wäre, der ich unglaublich vertraue, müsste ich jetzt eigentlich sofort umdrehen und abbrechen. Und dadurch, dass eben der Sherpa, mit dem ich auch im Everest schon war, eben auch gesagt hat, das ist nicht mehr weit und das schaffst du noch und das ist in Ordnung, habe ich dann nochmal meine Kräfte mobilisiert und habe gesagt, okay, ich vertraue drauf und ich gehe weiter. Aber da war ich wirklich das erste Mal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das war sehr, sehr zehrend für mich. Und der Abstieg hat sich dann auch entsprechend lange gezogen.
Aber da muss doch auch noch was anderes sein, mal abgesehen von diesem Vertrauen zu dem Sherpa, dass sie dann doch immer wieder durchziehen und auch schlechte Wetterperioden abwarten, um dann doch irgendwie den Weg auf den Gipfel zu schaffen.
Naja, wenn ich es nicht nach oben schaffen wollte, dann sollte ich am besten gar nicht starten. Und somit ist einfach dieser Grundentscheid, ja, ich setze mir das Ziel und ich möchte das Ziel schaffen, der Moment, in dem sich dieser Wille und diese Motivation bildet.
Sie standen jetzt ja nun auf den höchsten Bergen. Was bleibt denn da eigentlich noch, frage ich mich, oder reizt es Sie, die Tour nochmal zu unternehmen?
Es gibt eigentlich unendlich viele Ziele und die höchsten Berge sind natürlich die offensichtlichsten Ziele. Allerdings sind die gar nicht in jeder Hinsicht die schwierigsten. Der K2 wahrscheinlich schon, das ist mit einer der schwierigsten Berge und deswegen nicht sehr früh das Ding geschafft habe. Aber es gibt eigentlich unendlich viele Möglichkeiten, Sachen, die man machen kann. Sei es andere Routen, sei es andere Berge, sei es vielleicht auch ganz andere Arten von Expeditionen. Und es muss ja auch nicht immer ein Expeditionsziel in Form von Berg oder Natur Gegebenheiten sein. Für mich ist jetzt gerade ein ganz anderes Ziel eben tatsächlich eher mit der Arbeit verknüpft und fordert und packt mich ganz genauso.
Bei Ihrer Arbeit, da entwickeln Sie Strategien, wie junge Menschen in Organisationen und Unternehmen schneller vorankommen, also ihre Ideen Wirklichkeit werden lassen. Was kann denn dabei helfen oder wie unterstützen Sie denn andere junge Menschen? Sie sind ja selber erst 30 Jahre alt.
Ich denke, das sind verschiedene Aspekte, die dazu führen, dass junge Menschen sich viel stärker einbringen können, auch schon in jungen Jahren. Und es beginnt damit einfach anzuerkennen, was junge Menschen alles schon leisten und machen können. Dass sie in Sport Höchstleistung erbringen können, dass sie sich im Militär für uns aufopfern können, dass sie auch in den Bereichen von gerade Technologieinnovationen vorne dabei sind. Das verstehen wir. Wieso verstehen wir nicht, dass sie das auch in anderen Bereichen machen können und einen großen Beitrag leisten können? Auch wenn sie natürlich noch nicht alles haben, aber sie haben andere Fähigkeiten, die vielleicht in älteren Jahren wieder verloren gehen. Und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal dieses Bewusstsein dafür, sowohl bei den jungen Menschen als auch bei den älteren Menschen, was man eigentlich eben schon alles kann. Und dann ist der zweite Schritt natürlich noch ein paar Tools und Methoden und Frameworks zu bekommen, ein paar Hilfestellungen, wie man das, was man an Potenzialen und Fähigkeiten hat, dann auch auf die Straße bringt.
Was wäre da eine Hilfestellung, die Sie geben? Können Sie das vielleicht ganz kurz beschreiben?
Das sind Power Skills oder Soft Skills, also wie kommuniziere ich, wie arbeite ich gut zusammen, wie gehe ich mit meinen verschiedenen Stakeholdern um. Das sind Fähigkeiten, die man in der Schule jetzt recht wenig lernt und die aber durchaus sehr wichtig sind, um eben später im Beruf wirklich auch erfolgreich zu sein. Das zweite ist dann so ein paar eben Frameworks und Methoden und Tools, wie ich meine Probleme strukturiere, wie ich die wirklich in einen Plan überführe, den ich dann hinterher auch umsetzen kann. Jetzt gerade bei den jüngeren Generationen sieht man, dass viele sehr davon getrieben sind, Sinn zu haben in ihrer Arbeit und einen Impact zu haben und irgendwie Social Good zu verfolgen. Und das sind immer schöne Schlagworte und das sind dann höhere Ideen. Aber wie mache ich die jetzt greifbar? Und was bedeutet das eigentlich? Und wie gehe ich das an, dass da wirklich eine Veränderung passiert? Und da helfen eben solche Methoden, Frameworks und Tools, wie man das machen kann.
Das klingt ja auch so, als ob Ihre Erfahrungen dann von den Expeditionen gute Beispiele für andere sein können, weil Sie ja da eben genauso den Zielen entgegengegangen sind, geplant und strukturiert mit verschiedenen Mitteln.
Ganz genau. Und im Endeffekt sind tatsächlich meine Expeditionen auch in gewisser Weise einfach Projekte. Und ich glaube, man muss sich auch davon loslösen, dass man Projekte als irgendwie eine klare Kategorie sieht, sondern dass eigentlich alles, was man im Leben macht, wo es von eben einer Idee zu einer Wirklichkeit, zu einer Realität kommen soll, als eine Art Projekt angehen kann.
Aber so eine Arbeit in Konferenzsälen, bei Vorträgen möglicherweise, die Sie da vor jungen Leuten halten, das ist dann doch trotzdem was ganz anderes, als auf sich allein gestellt Richtung Südpol zu ziehen. Wird Ihnen dann nicht manchmal so ein Konferenzsaal auch zu eng?
Es ist doch schön, wenn man sieht, dass man vielleicht anderen Menschen nochmal einen Impuls mitgeben konnte, der sie dazu antreibt, vielleicht doch mal noch einen Schritt größer zu denken, nochmal Mut zu fassen, nochmal Courage zu fassen, um Dinge, die ihnen wichtig sind, anzugehen und anzupacken. Und deswegen mache ich das durchaus auch sehr gerne dann, wenn ich eben das Gefühl habe, da bewegt sich was dadurch.
Extrembergsteigerin Anja Blache hat uns heute Vormittag mit auf eine Reise durch die Antarktis genommen und uns auch Höhenluft auf den höchsten Bergen der Welt schnuppern lassen. Nun haben Sie erzählt, als Sie Kind gewesen sind oder Jugendliche, da war bei Ihren Eltern eher Stadturlaub angesagt oder Strandurlaub. Reizt Sie das eigentlich heute auch noch oder muss es dann doch schon irgendwie mit einer Herausforderung verbunden sein?
Ach, ich habe immer noch Freude dran, auch so den einen oder anderen Städtetrip zu machen und auch Strandurlaub finde ich gar nicht verkehrt. Aber tatsächlich sind die großen Urlaube für mich spannender, die, wo ich dann noch irgendwas ganz Neues entdecken kann, was Neues erleben kann. Ja, dabei auch aktiv bin und jetzt nicht nur in der Liege liege und mir die Sonne auf den Bauch scheinen lasse.
Sie haben ja gerade gesagt, im Augenblick stehen eher die beruflichen Herausforderungen im Vordergrund. Aber gibt es noch irgendwie so ein großes Ziel, was Sie erreichen wollen?
Die Reise zum Nordpol, die ursprünglich als Training für den Südpol gedacht war, aber aufgrund Verschiebungen jetzt gerade auch mit Covid wohl erst im nächsten Jahr dann passieren kann.
Aber dann wird es möglicherweise auch noch mehr Tierbegegnungen geben. Die gab es ja in der Antarktis nicht unbedingt. Da waren, glaube ich, ein paar Pinguine unterwegs. Aber am Nordpol müssen Sie ja dann vielleicht sogar mit Eisbären rechnen.
Ja, ganz genau. Also im Gegensatz zur Antarktis, die sogar übersetzt heißt gegenüber vom Bären, sind eben in der Arktis Eisbären und dergleichen. Von daher ist das nochmal eine andere Art der Herausforderung. Da muss man tatsächlich auch viel mehr Vorkehrungen treffen, wenn man dort unterwegs ist.
Aber so wie wir Sie heute Vormittag kennengelernt haben, werden Sie auch diese Herausforderung ohne Probleme meistern. Anja Blacher, vielen Dank für das interessante Gespräch und alles Gute für die zukünftigen Abenteuer.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.